eine Zeit für Anbetung. Kinder dürfen die jetzt mit der Eva gehen. Eva, da hinten, die Empfangene freut sich auf euch. Cool. Ja, wir sind beim Abraham in der Predigtserie, die dritte Predigt im Kapitel 13. Und ihr könnt in der Bibel schon mal das Kapitel 1. Mose Kapitel 12 so nehmen. Das ist ja ganz am Anfang, leicht zum Finden. Dann muss ich mich da schnell einloggen. Da. Richtig. Ja, wir sind so auf dem Weg mit Abraham unterwegs, mit dem Mann, wo der Glaube so angefangen hat wieder mit Gott. Und wir lernen, wir sind in der Glaubensschule mit dem Abraham zusammen. Und wir haben schon ein paar ganz tolle Sachen können lernen, zum Beispiel. Es gibt ein Schöckchen für die richtige Antwort, nein. zum Beispiel, was haben wir gelernt? Hä? Genau, Glauben heisst Vertrauen und wenn wir jemandem vertrauen, dann können wir auch gehorsam sein. Glauben heisst mutig Schritte vorwärts gehen, auch wenn wir nicht wissen, genau was das Ziel ist. Also Glauben heisst Wagnis eingehen. Glauben heisst auch, es ist nicht immer alles perfekt, es gibt Probleme. Wir sind nicht in einem problemlosen Umfeld, oder? Jetzt da der Willow Creek Kongress, haben sie auch müssen aufhören in der Mitte. Und der Gordon McDonalds und seine Leute sind unter Quarantäne jetzt 2 Wochen in einem christlichen WG. Also, man wird nicht verschont, wenn man jetzt gläubig ist von irgendwelchen Schwierigkeiten, die gehören dazu. Glauben heisst aber auch, im Land vom Glauben in der Mitte zu bleiben, dran zu bleiben, nicht an den Rand rauszugehen, haben wir gelernt. Weil Unglauben oder an dem Rand laufen würde auch bedeuten, ich stand in der Gefahr, Kompromisse einzugehen, die schädlich sind vielleicht für mich. Und das letzte Mal haben wir etwas Wunderbares von Gott gesehen. Hey, wenn wir mal so richtig ungläubig wieder mal sind oder nicht treu, so ist Gott immer treu, wie im Abraham. Und jetzt gehen wir weiter mit dem Abraham. Das war Kapitel 12, da hat man sicher noch mehr drin. Und wir lesen miteinander das ganze Kapitel 13 vom Abraham. Dort heißt es im ersten Vers, so zog Abraham herauf aus Ägypten mit seiner Frau und mit allem, was er hatte, und Lot mit ihm ins Südland. Abraham war aber sehr reich an Vieh, Silber und Gold. Und er zog immer weiter vom Südland bis nach Bethel an die Städte, wo zuerst sein Zelt war, zwischen Bethel und Ai, eben an den Ort, wo er früher den Altar errichtet hatte. Dort rief er den Namen des Herrn an. Lot aber, der mit Abraham zog, hatte auch Schafe und Rinder und Zelte. Und das Land konnte es nicht ertragen, dass sie beieinander wohnten. Denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht beieinander wohnen. Und es war immer Zank zwischen den Hirten von Abrahams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Es wohnten auch zu der Zeit die Kanaaniter und die Perisiter im Land. Da sprach Abraham zu Lot: Es soll kein Zank sein zwischen mir und dir und zwischen meinen und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Steht dir nicht alles Land offen? Trenne dich doch von mir. Willst du zur Linken, so will ich zur Rechten, oder willst du zur Rechten, so will ich zur Linken. Da hob Lot seine Augen auf und sah die ganze Gegend am Jordan, dass sie wasserreich war. Denn bevor der Herr Sodom und Gomorra vernichtete, war sie bis nach Zoar hin wie der Garten des Herrn, gleich wie Ägyptenland. Da erwählte sich Lot die ganze Gegend am Jordan und zog nach Osten. Also trennte sich ein Bruder von dem anderen, sodass Abraham wohnte im Land Kanaan und Lot in den Städten jener Gegend. Und Lot zog mit seinen Zelten bis nach Sodom. Aber die Leute von Sodom waren böse und sündigten sehr wider den Herrn. Als nun Lot sich von Abraham getrennt hatte, sprach der Herr zu Abraham: Hebe deine Augen auf und sieh von der Stätte aus, wo du bist, nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen. Denn all das Land, das du siehst, will ich dir geben, und ich will deinen Nachkommen machen wie den Staub auf Erden. Kann ein Mensch den Staub auf Erden zählen, der wird auch deine Nachkommen zählen. Darum mache dich auf und durchzieh das Land in die Länge und Breite, denn dir will ich's geben. Und Abraham zog weiter mit seinem Zelt und kam und wohnte im Hain Mamre, der bei Hebron ist, und baute dort dem Herrn einen Altar. Was für eine Geschichte ist vorher gewesen, gell? Wenn man das jetzt liest im ersten Vers, und so zog Abraham heraus aus Ägypten wie ein begossener Pudel mit seiner Frau, mit allem, was er hatte. Was für eine Geschichte ist da vorausgegangen, oder? Ich meine, was hat Abraham von sich gedacht, als er da aus Ägypten ausgezogen ist und sich gedacht hat, Mensch, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe meine Frau verkauft. Das ist ja nicht alltäglich, dass man seine Frau verkauft. Und das haben wir noch diskutiert bei uns im Kleingruppe, was das ein Wahnsinn war, oder? Und ich kann mir vorstellen, dass Abraham da jetzt eben im ersten Vers, 13. Kapitel, ausreitet aus dem Ägypten wie ein begossener Pudel. Nein, verschrocken an sich selber. Was habe ich gemacht? Zu was bin ich überhaupt fähig? Und manchmal ist es ja gut, wenn man so verschrickt über sich selber, ja? Wenn man so verschrickt, wenn man merkt, Mensch, was ist in mir eigentlich noch alles drin? So ein paar Kapitel vorher, im 8. Kapitel, ist gerade nachdem das Sintflut war, heisst es, sagt Gott über den Mensch, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Ich weiß nicht, es ist ja wirklich auch manchmal heilsam, wenn man so verschrickt über sich selber. Ja? Wenn man sagt, zu was bin ich eigentlich als Mensch fähig? Oder manchmal geht es da vielleicht auch so, dass du jemanden triffst und findest, lernst ihn kennen, einen ganz tollen Mensch, anständig, fromm sogar vielleicht, oder? Und du lernst ihn näher kennen und dann verschrickst du über ihn und verwunderst dich, was da für Abgründe sind. Also mir geht es einfach manchmal so. Und der Abraham rittet da weiter und schüttelt sich den Kopf über sich selber. Was habe ich nur gemacht? Wir können uns auch vorstellen, dass er ja einen ganzen Haufen geschuppelten Leute um sich hatte, Bedienste, die Mägde, Knechte. Die werden sich auch gedacht, was haben wir eigentlich für einen Chef? Seine eigene Frau, gerade in dieser Kultur hat man die Frauen vielleicht noch mehr verkauft als heute, aber trotzdem, die denken, hey, was habe ich eigentlich für einen Chef? Oder was ist das für ein Charakter? Kann ich dem überhaupt vertrauen? Also das ist ziemlich miese Stimmung gewesen, glaube ich, in dieser Truppe, wo die losgeritten sind. Richtig. Und jetzt macht der Abraham etwas, was so gut ist für uns. Wenn wir wieder mal so verschrecken an den Abgründen von unserem Ich sein, was wir alles fähig sind, wenn wir wieder mal etwas verbockt haben, wo wir wissen, hey, das hätte ich gar nicht, das ist no-go. Und der Abraham geht zurück an den Ort, wo er am Anfang ein Altar für Gott aufgestellt hat. Er geht zurück dorthin und stellt die Gegenwart Gottes, die Anbetung Gottes wieder ins Zentrum von seinem Leben. Das ist der einzige Weg. Oder? Manchmal schiessen wir ja wirklich solche Böcke im Leben, wo du, nein, das ist wirklich, oder? Man will es auslöschen aus dem Gedächtnis, geht nicht. Und Abraham macht es vor. Er geht zum Altar. Er geht zu Gott und er ist der Gott, der dir vergeben kann und kann sagen, hey, du weißt, du bist ein Doppel gewesen, Abraham, aber vergib dir. Und Abraham entschließt sich wieder, Gott ins Zentrum von seinem Leben zu stellen. Es gibt ja im Hebräerbrief den wunderbaren Vers, der heisst, dass wir sollen immer wieder hergehen zum Thron der Gnade. Darum lasst uns freimütig, Hebräer 4,16, vor den Thron der Gnade gehen, dass wir Barmherzigkeit wiederkommen. Es ist die einzige Chance für uns Menschen, dass es wieder weitergeht. Und der Abraham ist jetzt nicht einfach ein Ausserirdischer. Ja? Wir nennen ihn den Vater des Glaubens. Und wir stellen fest, auch Väter des Glaubens schittert. Und auch Mütter des Glaubens schittert. Wir stellen auch fest, Väter schittert auch sonst. Und Mütter schittert auch, oder? Also ich stelle schmerzhaft fest in meinem Leben, ja, dass ich auch als Vater Falsches mache. Aber was der Abraham hier macht, ist, ich bleibe bußfertig und ich bleibe lernbereit. Ja, vielleicht hast du das Gefühl, jetzt bin ich 50, 40 und ich habe es nicht mehr nötig, zu lernen. Was für ein Fehler. Das hört nicht auf. Abraham ist schon, weiß ich, wie alt war. Er hat immer noch müssen lernen und sagen, Mensch, wieder falsch gewesen. Ich hatte ein mega Erlebnis mit einem ganz bekannten Bibellehrer, jetzt gerade die letzte Woche, das hat mich mega beeindruckt. Wir sind da immer noch Disput um ein Buch, wo es um neue sexuelle Moral geht, am Debattieren. Und der grosse Bibellehrer hat voll das Buch, das nach meiner Meinung völlig falsche Richtung lehrt, hat das unterstützt mit einem Nachwort und auf Facebook noch geschrieben, wie toll dass er es findet. Und ich habe gedacht, nein! Jetzt habe ich den so, das war für mich so ein Vorbild gewesen, jetzt schießt der so einen Bock. Und letzte Woche habe ich gedacht, jetzt schreibe ich dem, was eigentlich los ist. Und dann hat er mir geschrieben, ja, er sei gerade den Rückruf am Schreiben. Jetzt sei er schon 70 gewesen, oder? Und er hat das Buch gelesen und dann sei er voll von, wow, ja, endlich sagt mal jemand etwas, was tabu ist und so. Und dann sei er gerade aufgesprungen. Und dann hat er es gerade auf Facebook geschrieben und gerade alles Mögliche. Und nachher hat er gemerkt, das ist falsch. Und dann muss ich sagen, mit 73 sind immer noch fähig, völlig falsche Entscheidungen zu treffen. Und es tut ihm mega leid. Und ich habe gestaunt, 73, lernfähig. Ja? Glaube bleibt lernfähig. Abraham geht wieder zurück an den Ort, wo es angefangen hat. Vielleicht ist es auch so etwas. Ja, wir haben einmal gut angefangen im Glauben, begeistert angefangen und nachher wird es ein bisschen lauwarm, wird es ein bisschen flach und nachher, hey, geh wieder zurück an den Anfang. Weißt du, wo dein Herz mal noch so brennt hat für Jesus? Es tut noch gut, dorthin wieder zu gehen. Der Abraham hat das können, jetzt wirklich physisch zu dem Altar gehen. Jetzt haben wir da gelesen, Im Vers, wo auch immer das steht, 2, Abraham war sehr reich an Vieh, Silber und Gold. Also das war auch Gnade gewesen von der ersten Geschichte, also die wirkliche, unergründliche Gnade Gottes, dass er ihn noch bezahlt hat für den Bock, den er gebaut hat. Reichtum in dem Alten Testament ist nicht gemessen worden an Landbesitz oder an Aktien oder an weiss ich was, sondern eben, sie haben einfach ganze Haufen Viecher gehabt, oder? Ganze Haufen Bedienstete gehabt. Also im Hiob 1 zum Beispiel, finde ich vielleicht gerade, eben der Hiob zuerst erzeugte 7 Söhne und 3 Töchter, das ist auch Reichtum. Und nachher heißt es, und er besaß 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Joch Rinder und 100 Eselinnen und sehr viel Gesinde, also Knecht und Mägd vom Hiob. Oder? Also Reichtum, der Abraham geht in die Dimension von Reichtum. Und jetzt kommt eigentlich wie eine nächste Glaubensprüfung auf den Abraham zu. Im vorherigen Kapitel haben wir die Situation gehabt, wie reagiert der Glaube auf Armut und Hunger. Und wir haben gemerkt, der Abraham reagiert auf Druck, eigentlich, dass er an Zittern geht, dass er irgendwo nicht den Glauben aufgibt, aber irgendwo Liebeszeug selber in die Hand nimmt. Und ich habe mich mal gefragt, so, was denken die? Tut Armut den Glauben fördern? Snicket ein paar. Ja, meine der Armut fördert den Glauben. Hä? Das Bahn schon zweifel. Genau, ja.
Wenn Leute glaubt, dann denkst du, manchmal irgendwie hätten wir vergessen.
Genau. Ja, aber das ist schon eine Frage, oder? Genau, wir sind abhängiger, weil man es eben nicht kaufen kann und so. Es gibt so Zahlen, wenn ich es finde. Das ist jetzt auch gerade ein frisches Ding, das ich da hatte. Aber jetzt habe ich es doch sicher nicht mal da. Hat einer natürlich eine Statistik darüber gemacht, wie viele Evangelikale es gibt auf dieser Welt. Jetzt geht es bei mir nicht auf, ist ja gleich. Auf jeden Fall sind es etwa 600 oder 700 Millionen evangelikale Christen. Also evangelikale Christen sind so wie wir etwa. He? Alle zusammen. 700 Millionen. Die meisten haben es wo? In den armen Ländern. In den ärmeren Ländern. Also. Südamerika hat einen ganzen Haufen. Im ganzen asiatischen Raum. China wird jetzt dann irgendwann die Nation sein mit den meisten evangelikalen Christen überhaupt. Afrika hat sehr viel. Von diesen 700 Millionen sind 26 Millionen in Westeuropa. Also die Wiege vom Glauben, vom christlichen Glauben, der eigentlich das Ganze rausgetragen hat, ist jetzt der kleinste Faktor. Aber wie geht der Glaube jetzt um mit Reichtum? Wie geht der Abraham um, wo er nicht mehr arm ist, sondern reich ist? Wir werden uns einfach mal fragen, was sie gefahren, wenn Menschen, die glauben, reich werden. Der Ulrich Pazani hat gesagt, Reichtum macht dumm. Jetzt können wir sagen, was? Wir sind doch gescheit. Reichtum macht Bildung, oder? Wir können uns weiterbilden. Nein, er hat gemeint, Reichtum macht dumm in Bezug auf den Glauben, weil sie stellen keine Fragen mehr zu Gott. Sie hören auf, Fragen zu stellen. Sie haben gar keine Fragen mehr an Gott. Es geht gar nicht mehr um Gott. Gott ist weg, oder? Da gibt es ja ein paar interessante so Sprichwörter über das, wie Glauben umgeht mit Reichtum. Jesus hat zum Beispiel etwas gesagt, ganz herausfordernd. Hat doch Jesus gesagt, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Jetzt ist das Nadelöhr wahrscheinlich nicht das Nadelöhr von einem Nadeli, sondern das Nadelöhr war so ein Tor in Jerusalem gewesen, wo einfach ganz klein war, dass das Kamel nicht durchgehen konnte. Also nur mit Gewalt konnte man das durchpressen. Und nachher war es wahrscheinlich Kacke, die rausgekommen ist, aber nicht mehr das Kamel. Ja, also wie man... Oder? Ja. Also Jesus sagt, hey, der Reichtum ist ein ganz grosses Übel, dass Menschen nicht zu Gott finden, dass sie Gott nicht mehr nötig haben. Und wenn das stimmt, was Jesus da sagt, und wenn ich die Zahlen anschaue von Europa, muss ich sagen, ja, da leiden wir unter dem Reichtum. Das macht etwas mit unserem Glauben. In allen Ländern könnte man sagen, das Christentum explodiert förmlich. Südamerika explodiert das. Und bei uns ist Stagnation, wir haben nicht Rückgang. Was hat der Reichtum damit zu tun? Man könnte ja auch sagen, Geld regiert die Welt. Ja, durch das, dass wir Geld haben, können wir alles kaufen. Wir meinen auch, wir können das Glück von dieser Welt kaufen. Und wir sehen lauter Menschen, die das Glück suchen und sie kaufen. Und sie gehen in die Ferien und können vielleicht nicht in die Ferien, aber sind trotzdem glücklich. Nein, man meint, wir können alles kaufen. Wir können auch Gesundheit kaufen. Oh, jetzt haben wir so ein Virus, so ein Mini-Ding, bringt uns alle durcheinander und wir merken alle, mit Geld können wir das nicht einmal, mit Geld können wir das irgendwie handeln. Geld regiert die Welt, ist so ein Ding. Oder einer, den ich jetzt ganz toll finde, treffend, ist der Satz, Besitz nimmt dich in Besitz. Oder das Besitz nimmt dich in Besitz. Also wenn man sehr viel hat, dann muss man sich auch um sehr viel kümmern. Also hast du ein Auto, du hast ein neues E-Bike für 7'000 Franken, du hast einen neuen Roller, du hast ein Haus, du hast noch ein zweites Auto. Also das hast du jetzt wahrscheinlich alles nicht, oder? Ist mir klar, aber verstehst du, nachher, wenn du das alles hast, dann vor Sorgen fängt dann erst an. Jetzt ist wieder das eine Auto dreckig und das andere, du kannst noch jemanden darstellen. Nachher hast du dort wieder etwas und hier und dann Versicherungen zu jedem Ding. Du bist so beschäftigt von deinem Besitz, das nimmt dich so im Besitz, dass du gar keine Zeit mehr hast. Auch nicht für deinen Ehepartner. Und für die Sachen, die wichtig sind im Leben. Und auch nicht für die Sachen für Gott. Und ich glaube, da leidet das Christentum in Europa ganz stark. Da sind wir alle ein Teil davon. Ich auch. Ja, dann habe ich wieder eine neue Kamera gekauft oder ein neues Gadget, irgendwo ein cooles 360-Grad-Aufnahmeding. Ja, da muss man sich darum kümmern. Ich muss es pflegen. Aber es kostet so viel Zeit. Ich habe nur die Hosen angehabt und das Hemd so quasi. Mehr habe ich nicht mehr besessen. Das war eine coole Zeit. Nur Schulden gehabt. Das war nicht so cool. Aber ich habe nichts besessen, Leute. Und ich weiss noch gut, ich bin in dieser Drogenreha reingekommen in das Zimmer. Und der Cousin Spar, der ist jetzt heute nicht da, der hat mit mir in diesem Zimmer geschlafen. Und ich hatte ein leeres Büchergestell, weil ich nichts hatte. Und dann habe ich mir das erste Buch gekauft, das Bibellexikon. Schön fromm. Das erste Buch, das ich gekauft habe, ist das Bibellexikon. Aber sonst hatte ich nichts gehabt und ich war total frei gewesen. Ich habe mich um das Bibellexikon habe ich mich nicht kümmern. Ich habe nichts, also einfach, das ist Freiheit, oder? Besitz nimmt dich in Besitz, das ist echt das Problem. Und Jesus hat einmal gesagt, ihr könnt nicht Gott dienen und Mammon. Und Mammon ist eine Macht. Also ich bin nicht gegen Reichtum und wir sind wahrscheinlich alle sehr reich. Jetzt würde ich sagen, nein, ich bin nicht reich. Aber verhältnismäßig gegen andere Nationen, wenn ich jetzt an die Zehntausende von Flüchtlingen die Bilder anschauen, jetzt an der griechischen Grenze, sind wir mega reich. Oder? Ich lade euch nachher zum Spaghetti essen. Die wären alle froh, sie könnten Spaghetti essen. Ja. Also kommt darauf an, wie man Reichtum definiert. Aber wenn Reichtum zu Gott wird, wenn Geld meine Anbetung ist, dann hindert es mich total in der Nachfolge zu Jesus. Das macht es total sinnlos. Und mein Vater noch als Schluss, der hat gesagt, er hat auch manchmal gute Sachen gesagt. Mein Vater hat gesagt, beim Geld hört die Freundschaft auf. Und darum haben wir nachher 20 Minuten Forum nach dem Spaghetti essen. Seid ihr eingeladen, möchte ich gerne euch informieren, wie wir mit dem Geld umgehen. Im Fokus können jetzt. Das ist ganz ein wichtiges Thema. Beim Text. Die hier, die haben einfach zu viel Stutz gehabt. Abraham und der Lot haben sehr viel Geld gehabt. Und das Land hat das nicht mehr getragen. Es hat noch andere Völker in diesem Land gehabt. Kananiter, Perser, so reich waren, dann kommen die Krach miteinander über. Ja, da an den Quellen haben sie Angst, kurz kommen und kommen davon an stritten. Werdet wirklich irgendwo wie Abraham, wo ich gemerkt habe, hey, wow, der ist ja ganz anders, der hat etwas gelernt. Der Abraham geht mit dem Lot zusammen und sagt, hey Lot, komm, wir sind doch Freunde. Wir wollen doch nicht streiten. Wir wollen doch Frieden haben. Und er macht etwas, was gar nicht kurz. Gott ist auf meiner Seite. Hey, so einen selbstlosen Abraham habe ich noch gar nie erlebt. Das hat es noch nicht gegeben bis dahin. Im 12. Kapitel lesen wir, ich verkaufe meine Frau wegen mir, dass es mir gut geht. Und jetzt hat er gelernt, ich vertraue auf Gott. Und das ist schwer, das beeindruckt mich mega schwer bei dem Abraham, dass er das gemacht hat. Ich vertraue auf Gott. Ich sage jetzt mal etwas in Sachen Glaubensschule. Glauben kann auf eigenen Vorteil verzichten. Es heisst nicht, dass du immer auf deinen Vorteil verzichten musst. Das wäre jetzt völlig falsch. Gläubige verzichten immer auf alles. Und sie sind immer die, wo man drauf trampeln kann und sagen, oh, boah. Nein, aber trotzdem, die Beziehung zu Gott macht etwas mit uns. Dass wir nicht immer müssen sagen, jetzt muss ich alles geben, dass ich nicht zu kurz komme. Vielleicht ist es bei dir gerade nicht so. Vielleicht ist gerade im Moment so, jetzt musst du dich wehren, dass du nicht zu kurz kommst. Das gibt es auch. Ja, aber unsere Gesellschaft prägt uns eigentlich dazu, mach alles, dass du nicht zu kurz kommst. Und ich finde es so schön, wie gläubige Menschen unterwegs sind, die nicht immer müssen kämpfen darum, dass sie jetzt an erster Stelle sind, dass sie das Beste überkommen. Das ist der Glaube, der dich so prägt. Also immer mehr hoffentlich prägt. Ja? Also Jesus ist ja da ein super Beispiel. Oder? Verzichtet auf den Himmel. verzichtet auf den Reichtum. Obwohl er reich ist, wurde er arm für uns. Verzichtet auf das. Sagt, hey, wir sind prägt von dem. Das ganze Neue Testament ist prägt von diesen Menschen. Abraham hat gesagt, ich komme nicht zu kurz. Lässt du aus, die voll fette Weide da in Zoa, Jordan-Ebene, oder gang du mit mir auf die Hügel, dort hast du immer frische Luft, aber nicht so viel Weide. Und der Lot nimmt das Bessere. Also es passt so nicht zu uns. He? Also ich weiß nicht, es gibt so eine Geschichte, eine lustige Geschichte von zwei Männern, die gehen ins Restaurant gehen Wiener Schnitzel essen. Das wäre jetzt heute auch gut, zum Mittag, ein Wiener Schnitzel. Mit Beilagen, Bonfrit, oder? Was willst du nach Hause?
Spinat.
Oder? Nein, nicht Spinat. Nein. Erbsli-Rüebli. Nehmen wir Erbsli-Rüebli noch dazu. Und noch das Dessert, Tiramisu.
Ohne
Grappa. Ja, okay. Und nachher bestellen dir das Schnitzel. Jeder hat ein Schnitzel bestellt und nachher kommt eine ganze Platte oder so. Auf einer Platte angerichtet und die stellt das auf den Tisch und nachher löst das am Tisch gerade etwas Wahnsinniges aus, weil das eine Schnitzel sichtbar kleiner ist als das andere. Man merkt, die Stimmung am Tisch verändert sich schlagartig, oder? Zuerst Höflichkeiten. Nimm doch du zuerst. Nein, nimm du zuerst. Ja, weisst, Fleisch ist sowieso nicht mehr so mies. Stand eher auf Tofu jetzt. Bis dann der eine zuschlägt, oder? Und der nimmt das grössere Schnitzel. Und der andere muss das kleinere Schnitzel nehmen. Dann fühlen sie da Ketchup an dem Schnitzel, oder? Und dann sagt der mit dem kleineren Schnitzel, also weisst, da sieht man jetzt schon auch ein bisschen deine Erziehung jetzt ein bisschen dahinter, gell? Also wenn ich jetzt dort gewesen, wenn ich jetzt zuerst wäre, ich hätte das kleinere Schnitzel genommen. Dann hat der andere gesagt, ja, ich weiß gar nicht, was du hast ja jetzt kleinere Schnitzel. Genau, also so ticken wir, eben, dass wir sagen, ich will das Größere. Also ich bin so fasziniert von dem. Von dem, was der Abraham hier lebt. Gott ist mein Versager. Los. Ich kann loslassen. Und Gott wird mich versagen. Ich muss jetzt nicht kämpfen um alles, was da kommt. Glauben kann verzichten. Muss nicht immer, aber er kann verzichten. Was mich hier am Abraham und auch in der nächsten Geschichte, der nächsten Predigt so fasziniert, ist, dass Menschen, die gläubig sind, grosszügige Menschen sind. Glauben macht dich grosszügig. Also, ich glaube, der Abraham hat erlebt, er hat so einen Mist gebaut in meinem Leben. Und Gott ist mir so gnädig vorbeigekommen und hat mich noch überhäuft mit allem. Das macht uns grosszügig. Also jetzt nicht nur in Sachen Geld, sondern in vielen anderen Sachen. Dass wir gern geben, dass wir gern dienen, dass wir gern weitergeben. Ja, Petrus hat mal Jesus gefragt, wie oft soll ich jemandem vergeben? Lange 7-mal. Das wäre ja schon viel. Und Jesus sagt, nein, 7 mal 70 Mal. Und spricht damit die Vergebung von Gott an. Unendlich grosszügiger Gott, der dir vergeht und vergeht und vergeht und langmütig und gnädig ist. Gott ist arm für uns geworden, hat alles gegeben und das prägt das Leben. Wisst ihr, ich habe schon einzelne Gemeinden schon dienen und so, und die sind sehr unterschiedlich geprägt in dem. Einige sind sehr knausrig, ja. Das merkt man schon, wenn man das Abendmahl nimmt. Da gibt es so kleine Bächel, oder? Also du musst fast ein Röhrchen, so eine Pipette haben, um das Zeug rauszuziehen und noch irgendwo reinzubringen. Also ob Gott das Vergebung so einen minimalen Anspruch hätte. Und dann habe ich andere gemeint, die haben ganze Becher gegeben von Abendmahl, oder? Dass du fast nicht abgebracht hast. Ich habe einfach gemerkt, wir wollen hier grosszügig sein. Wir wollen verzichten und grosszügig sein im Glauben. Wir wollen nicht knausern. Auch wenn wir jetzt hier essen miteinander. Dann wollen wir grosszügig sein und nicht knausern und jeden Rappen umdrehen. Ich glaube, Abraham ist so etwas von grosszügig geworden. Ich habe das als ich Christ geworden bin, extrem geschätzt, dass ich mit Menschen in Kontakt gekommen bin, die einfach grosszügig gegeben haben. Die haben mir Zeit geschenkt, die haben mir Aufmerksamkeit geschenkt, die haben mir sogar Geld gegeben, die haben mir Kleidung gegeben, die haben mir alles Mögliche gegeben. Und das erlebe ich immer noch im Volk Gottes. Wenn wir etwas lernen von dem Abraham, ist Abraham war grosszügig. Lasst uns grosszügig sein. Auch miteinander helfen, einander dienen, grosszügig sein. Sie sollen merken, wir haben einen grosszügigen Gott. Nicht so ein Rappenspalter-Gott. Ja. Gell? Darum können wir nachher grosszügig Spaghetti essen. Im 13. Kapitel, und da schließe ich mit dem jetzt ab, hat Abraham Lot Sodom bevorzugt hat, können wir nur erahnen. Vielleicht hat ihm der Glimmer und Glanz von der Großstadt so fasziniert und angezogen. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall hat er das gemacht. Die Geschichte geht ja dann nachher weiter. Aber kaum hat der Abraham das gesagt, ich komme nicht zu kurz, Gott ist auf meiner Seite, hat er die Verheißung von Gott wieder bekommen. Weißt du, das gilt bis heute. Vielleicht nicht genau die Verheißung, die der Abraham bekommen hat. Er hat gesagt, hebe deine Augen auf und ziehe von der Stätte, wo du bist, in alle Himmelsrichtungen. Ich will dir alles geben, Abraham. Ich will dir alles geben und ich will dir Nachkommen geben, wie der Staub. Das ist jetzt vielleicht nicht das, was ihr euch wünscht. Oder so. Oder so viel Nachkommen wollen wir jetzt nicht. Aber beim Abraham eine spezielle Verheißung auf ewig. Da kommt zuerst mal das Vor. Ich mache mit dir einen ewigen Bund. Also darum geht der bis Jesus und Winter raus. Aber verstehst du, wenn wir ein bisschen auf dem Weg gehen vom Glauben wie der Abraham, wenn wir sagen, ich muss nicht immer kämpfen um mein Recht. Manchmal muss ich und manchmal darf ich auch ganz getrost loslassen und sagen, Gott wird es für mich machen, wird mir sagen. Wenn wir so wie der Abraham leben, dass wir einen grosszügigen Lebensstil haben, dass wir gerne geben, gerne helfen, gerne dienen, gerne aufeinander zugehen, ermutigen, werden wir immer wieder die Verheißungen Gottes, der wird sie immer wieder festmachen mit uns. Egal, ob wir fallen oder nicht fallen, Gott wird immer wieder sagen, hey, ich komme immer zurück auf das, was er gesagt hat. Ich werde dich segnen. Und vielleicht als Tipp, wenn du so eine Bibel hast wie die jetzt, die noch überhaupt nicht angestrichen ist, die hat meine nicht mitgenommen, aber meine habe ich nach einem System angestrichen, zum Beispiel orange Farbe sind alle Mahnungen und Gefahren und Gericht. Und nachher grüne Farbe ist Hoffnung. Und blaue Farbe ist Verheißungen, Versprechungen von Gott. Und rote Farbe ist Liebesverse. So. Und wenn du das mal so machst, dann wirst du feststellen, dass deine Bibel grün-blau ist. So viel Versprechen von Gott, ich bin mit dir jeder Sekunde von deinem Leben. Er wird seine Verheißungen wieder festmachen. Ja, wir werden das können wieder vertiefen in der Kleingruppe, über das reden. Was heisst das, mit Reichtum umzugehen? Was heisst das für uns Christen jetzt? Wie können wir dem entgegenwirken, dass es schädlich ist? Weil arm können wir nicht einfach so werden, wahrscheinlich. Wie zeigt sich das, dass wir verzichten können? Und wo würde man gescheiter vielleicht, wo darf man nicht verzichten, wo müssen wir Stellung beziehen? Und wie sieht das Leben, ein Lebensstil von Grosszügigkeit aus? Ja? Danke dir, Vater im Himmel, für das Leben von Abraham. Dass du gesagt hast, das ist unser Glaubensvorbild. Danke dir für die Menschlichkeit, aber jetzt auch für die, die er hat, und jetzt aber auch für das Kapitel. Es tut mir so gut, der Abraham. Ich möchte dem nachfolgen. Dem wirklich auf dich vertrauen, jetzt in dieser Situation, in der ich jetzt drinnen stand. Dem grosszügig auch geben, weitergeben. Und ich weiss, das wird belohnt von dir. Das wird gesegnet von dir. Bitte begleite uns jetzt in unseren Alltag, wo wir reingehen. mit all den Herausforderungen, die wir drinnen stehen. Herr, hilf mir, dass ich lernende bleibe, dass ich nicht aufhöre, mich zu korrigieren lassen von dir und positiv prägen zu lassen. Ich danke dir. Amen.